gut, Amen. Amen, Amen. Ja, wenn ihr könnt, dann nehmt gerne Platz. Wir machen gleich weiter. Ist das Ostermonat, ne? Ich spüre das schon, ihr seid richtig in Osterstimmung. Es ist mein Lieblingsevent im Jahr, also das ist wirklich grandios. Ja, ich bin so erinnert von jetzt auch bei der Ansage, da muss ich so dran denken, so der Prophet im eigenen Land, ne? Das kenne ich ja auch und ich als Reisedienstprediger, als Wanderprediger sozusagen, ich kenne das, dass ich dann immer sehr viel Wertschätzung erhalte. Und da muss ich so dran denken, kennt ihr die Geschichte vom Esel? So, dass der Esel da so reinkommt und das ganze Volk jubelt und der Esel denkt so, wow, das ist meine Plattform und die Leute holen ihre Palmzweige raus und sind einfach begeistert und der Esel denkt sich, wow, das ist ja der Hammer. Und dann rufen sie, Hosianna, Hosianna. Und jetzt, was, ich, ja, der Retter, ich. Aber der Esel hat dabei vergessen, dass die Leute jubeln für den, den er eigentlich hineinträgt in die Stadt. Und daran glaube ich auch immer wieder, mich daran erinnern zu wollen, dass das, was ich tue, dass das immer nur etwas dient, wo ich sage, okay, ich bin nur der Esel, der Jesus hineinträgt in diese Gemeinden. Und ich genieße es total, diese Wertschätzung, auch die Jugend gestern. Ich weiß nicht, ob die vorher gebrieft worden sind oder so. Oder müsst ihr das machen? Also ich habe das so in der Form, glaube ich, auch noch nie erlebt. Also ich komme gerne wieder. Also wirklich so eine Wertschätzung, die ich so erlebe. Und das möchte ich einfach auch nochmal so zurückgeben. Wirklich, ich weiß, ihr wisst es wahrscheinlich, aber die Jugend hier aus dieser Gemeinde, das ist wirklich euer Schatz. Das ist so eine tolle, tolle Jugend. Ja. Ich war mir nicht sicher, weil ich habe ihnen nämlich gestern die Bergpredigt gebracht oder einen Teil der Bergpredigt. Und das ist ja schon viel Schwarzbrot, ne? Und das schmeckt uns nicht immer so am Anfang, aber es soll uns ja auch langfristig, nachhaltig ja auch Gesundung auch tun. Und ich bin dann immer so geneigt, dann noch ein paar lustige Geschichten zu erzählen und so. Und ich habe mich davor gehütet, aber diese Jugend, die ist hungrig. Und liebe Gemeinde, ich will das nochmal so vorab sagen, ne? Ich glaube, ihr müsst euch gut ranhalten. Ja? Wir können von der Jugend nicht etwas erwarten, einen geistlichen Hunger zu haben und vorwärts zu gehen, wenn sie keine Vorbilder haben. Und so will ich uns, die wir eingesessen schon professionell alles abnicken und so und uns christlich sozialisiert verhalten, lasst uns wirklich radikal im Glauben vorwärts gehen. Weil ich glaube, die Jugend, die braucht das. Menschen, die vorwärts gehen und ihren Glauben authentisch leben. Und so bringe ich uns heute Teil 2 der Bergpredigt. Ja, und wisst ihr, ich sollte noch was zu mir sagen. Ja, wie machen wir das jetzt? Wir steigen ein. Seid ihr bereit? Komm, wir steigen ein. Ihr könnt ja später fragen. Wir waren als Familie 2021 bis Sommer 2022 ein ganzes Jahr in einem Sabbatical. Wir durften, nachdem wir 18 Jahre Teil eines Pastorenteams war, und jetzt rattert es, wie alt ist der junge Mann da vorne? Ja, ich bin 43. Das war jetzt, okay, gut. Ich gehe kaputt, ehrlich. Ich gehe kaputt. Es gibt hier in Bielefeld Dinge, die habe ich noch nie erlebt. Also, weiß nicht, liegt das daran, dass ihr jetzt im Pokalfinale seid? So, was ist los mit euch? Ist die Stimmung immer so? Was ist denn los bei euch?
Ihr seid
Brasilianer. Okay. Junge, ich weiß nicht, kommen wir heute irgendwie durch hier? Ich habe noch nicht mal einen Satz gesagt, den ich hier aufgeschrieben habe. Wie machen wir das heute? So, könnt ihr aufhören zu rechnen, ich bin 43. So, auf jeden Fall waren wir nach 18 Jahren pastoralem Dienst in Bonn in einem einjährigen Sabbatical. Und wir waren unterwegs und Sabbatical, das hört sich immer so an, so Strand, Sonne, Kokosnussgetränke und so. Und das war aber auch eine Zeit, die wirklich eine prägende Zeit war. Meine engsten Freunde haben gesagt, Jimmy, so, du hast ja eine zweite Bekehrung durchgemacht. Und in der Tat stimmt das so ein Stück weit. So, meine erste Bekehrung, das ist entscheidend wichtig, so, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde, so meine vertikale Beziehung. Aber die zweite Bekehrung, die sehe ich so horizontal, wie ich mein restliches Leben hier auf dieser Erde noch leben möchte. Und wir waren unterwegs so als Familie, natürlich war auch Strand mit dabei und so, aber ihr könnt euch das vielleicht ein bisschen denken, dass wenn du dann raus bist aus diesem ganzen Alltagsgeschäft und in Bonn auch große Gemeinde, etwas über 500 Leute waren wir dort und mit zu über 50 unterschiedlichen Nationalitäten, das bedeutet, es war richtig Rambazamba. Ja, wir haben richtig viel Gas gegeben und irgendwie während Covid dachten wir sind plötzlich alle Fernsehprediger und so. Wisst ihr, wir haben eine ganze Evolution durchgemacht und das Leben eines Pastors ist ja irgendwie so, man ist dann irgendwie dann plötzlich auch Handwerker und dann Seelsorger, Prediger und irgendwie muss man irgendwie dann so damit jonglieren und es hat einfach gut getan, einfach mal komplett raus zu sein. War nicht einfach, wir waren viel auf Knien, wir haben viel geweint, wir haben viel Buße getan. Weil ich glaube, das war auch eine Reise, die nach innen ging. Weil je leiser es um einen wird, desto lauter wird es in einem. Und man ist konfrontiert mit Dingen, die hast du dann im Alltagsgeschäft und im Rummel des ganzen Alltags und des Kalenders, das kannst du dann ganz leicht ausblenden. Und so war das tatsächlich eine sehr prägende Zeit. Und wir waren unterwegs, waren dann auch in den USA für 3 Monate, waren dort im großteils im Gebetshaus IHOP. Und das war eine Zeit, wo Gott auch nochmal gesprochen hat, ich Dinge mir aufgeschrieben habe. Und ich hatte 5 sehr konkrete Dinge, die Gott zu mir gesprochen hat. Ich werde nur eins sagen. Und da hieß es, zurück zu den Anfängen. Und gestern hieß mein Titel zurück zum Original, ne? Aber gestern, oder dieses Wort, das ich empfing, zurück zu den Anfängen, war für mich ein ganz klarer Ruf, was ich wieder tun sollte, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin. Was ich nicht wusste zu diesem Zeitpunkt ist, dass es nicht nur ein Ruf in meine Tätigkeit war, sondern auch ein inhaltlicher Ruf. Ein inhaltlicher Ruf, zu dem zurückzukehren, was Jesus gelehrt hat, was Jesus gepredigt hat. Und wir wissen aus dem Matthäus-Evangelium, dass Jesus 5 großartige Predigten gehalten hat. Und es beginnt mit der Bergpredigt. Das war seine erste großartige Predigt. Endet mit der, das hatten wir doch gestern, Endzeitpredigt, genau. So, die Endzeitpredigt. Und über die Bergpredigt, da habe ich mal so drüber nachgedacht, da habe ich wirklich in meinen 20 Jahren Predigtdienst, ich habe vorher gepredigt, bevor ich Pastor geworden bin, aber in den 20 Jahren Predigtdienst habe ich darüber so wenig gesprochen gehabt, bis gar nicht. Ich weiß, ich habe jetzt Nico ein bisschen kennengelernt, ich traue ihm das zu, dass er schon über die Bergpredigt viel gepredigt hat, über die Seligpreisung. Siehst du, er nickt. Ach, Gott sei Dank. Ich wüsste auch nicht, wie wir aus dieser Nummer wieder rauskommen sollten. Aber unser Eins, ja, ich habe das total ignoriert, die Seligpreisung. Weil wer predigt schon gerne glückselig die Armen im Geist? Ja? Ich meine, da predigen wir lieber über den Reichtum, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, kriegen wir 30, 60, 100-fach und so weiter. Das sind so alles so Dinge, die kannte ich sehr gut und das ist ja auch nicht falsch. Aber es geht ja schon darum, ganzheitlich unterwegs zu sein und die Worte Jesu, die er uns predigt, die er ihnen hält, die Bergpredigt, die Magna Carta, das Grundgesetzbuch des Reiches Gottes. Das ist das ABC der christlichen Jesus-Nachfolge. Das ist das Original und das ist, wie Christus uns das buchstabiert hat, wie wir als Jesus-Nachfolger ihm hinterhergehen sollen und ihn nachahmen sollen. Und das war schon bezeichnend für mich auch zu erkennen, mit wie wenig ich mit der Bergpredigt unterwegs war, aber doch ganz viel Jesus gepredigt habe, so nach dem Motto in unserer Neuzeit, haben wir bessere Wege der Jesus-Nachfolge als die, die Jesus uns gegeben hat. Was für ein Hochmut. Was für eine Arroganz. Dass wir denken, wir wissen, wie die Postmoderne funktioniert und finden bessere Wege. Und es war eine Überführung auch so für mein Leben, für mein Herz. Da war ja dann auch irgendwo eine Pandemie und wo ich dachte, Mensch, irgendwie wussten wir, wie es geht, Party für Jesus zu machen, aber wissen wir überhaupt auch Jesus nachzufolgen? Und anhand welchen Maßstabes folgen wir eigentlich Jesus nach? Und ich habe uns hier einen Titel mitgebracht. Ich nenne das einfach mal die Extrameile. Die Extrameile kennen wir auch über den Kirchenmauern ja auch hinaus. Die Extrameile zu gehen ist so ein Spruch, wo wir uns nochmal anspornen. Und diese Redewendung, die stammt ja aus der Bibel, aus der Bergpredigt. Und ich sage euch erstmal, was die Extrameile nicht meint. Und das sage ich in dem Bewusstsein und in dem Wissen, in welcher Situation ihr gerade seid mit Umbau und so weiter. All das seid dahinter. Aber diesen Vers dafür eben zu nutzen, um mehr zu tun, mehr zu machen, mehr zu dienen oder eben eine Lücke in der Gemeinde zu füllen, nach dem Motto, geh doch nochmal eine Extrameile, ist out of context. Ja? Dass die Extrameile biblisch ist, ist zweifelsohne. Aber dass das eben ein Lückenfüller sein soll, womit wir argumentieren, geht so und schießt am Ziel auch vorbei. Hier kommt der O-Ton aus Matthäus Kapitel 5, Vers 41. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Wisst ihr, wenn ich mir so dieses Wort anschaue, dann sehe ich, dass Jesus am Anfang, bevor er wirklich seinen Dienst gestartet hat, dass er diese Jünger zusammenruft und mit ihnen diese Bergpredigt durchgeht. Und ich habe mich gefragt, das ist ja interessant, dass Jesus nicht irgendwie anders gestartet hat. Er musste ja auch 30 Jahre lang warten. Also so dieses, halt mal die Füße still, mach mal langsam, lass das alles organisch wachsen und so. Das könnte man ja sagen, hat er ja schon alles hinter sich gehabt. Und als wäre das nicht genug, durfte er dann nochmal in die Wüste fasten und so weiter. Und dann darf er loslegen. Ich weiß nicht, wie ich losgelegt hätte, aber wahrscheinlich mit einer großartigen Kampagne. So mit einem richtigen Big Bang und das wirklich, wie heißt es irgendwie von Jerusalem, Judäa, Samaria bis an das Ende der Erde. Irgendwie so, diese Vision hätte ich erstmal gepredigt. Liebe Jünger, kommt mal zusammen. Ich zeichne uns mal ein Bild. Und alle fangen an zu träumen. Und denken so, yeah, dafür lohnt es sich, Jesus nachzufolgen. So Petrus denkt sich so, ja Mann, endlich weg von den Fischen. Und Judas, oh, wir werden reich. So, das hätte irgendwie so der Start sein können und irgendwie auch verständlich, oder? Aber Jesus startet hier mit dieser Bergpredigt und die Bergpredigt hat es in sich. Und ich werde heute nicht über Kapitel 5 hinausgehen, vielleicht ganz zum Schluss nochmal, aber wisst ihr, diese Extrameile, die Jesus uns hier bringt, steht eindeutig unter dem Thema und dem Zusammenhang der Feindesliebe. Und genau wie diese Reaktion war es wahrscheinlich auch am Berg. So, also okay, das soll der Messias sein. Ich meine, die Juden, die warteten sehnsüchtig auf den neuen Messias. Sohn Davids nennen sie ihn. Weil sie eben so einen großartigen König wie David haben wollten, der das vereinte Israel als militärischer Herrscher dieses Land führte. So einen Messias haben sie sich gewünscht. Es war nur in ihrem Interesse, dass sie tatsächlich wollten, dass Jesus kommt und das besetzte Land von den Römern, dass sie sie ausmerzen und dass Jesus sie befreit. Ein Erlöser haben die sich vorgestellt, ganz anders, wie sie sich's gedacht haben. Und Jesus macht das ihnen klar. In seiner allerersten Predigt heißt es erstmal, liebt eure Feinde. Und die Jünger dachten sich so, nein, unsere Karriere geht den Bach runter. Sehen vielleicht schon, dass die ersten Leute irgendwie die Veranstaltung verlassen und sagen, Jesus, wenn du jetzt ein Wunder vollbringen würdest, das wäre äußerst hilfreich. Kannst du nicht mal eben so, Lazarus und so, geht das nicht jetzt? Ich meine, hast du mal was von Timing gehört, Jesus? Ja? Das ist deine erste großartige Rede, die muss sitzen. Jesus, die muss sitzen. Und dann war da so ein Skriptschreiber und schreibte ihm so, I have a dream und so. Aber nichts dergleichen, so glückselig die Armen. So beginnt er. Bis hin so die Extrameile. Und ich werde euch gleich nochmal die Verse drumherum da auch nochmal erzählen. Und hier geht es um Feindesliebe und wenn du hier vielleicht zu Gast bist und denkst so, boah, ich dachte eigentlich gehe ich in die Kirche und werde fromm, weil alles Friede, Freude, Eierkuchen dann ist. Wisst ihr, ich werde dich enttäuschen müssen. Seitdem ich mit Jesus unterwegs bin und entschlossen und entschieden mit Jesus unterwegs bin, kommt es mir so vor, als hätte ich mehr Feinde als vorher. In der Tat. Ich meine, das sage ich, das kann man so sagen, aber in der Tat, ich wurde vor unserem Gemeindegebäude, wurde ich mal zu Boden geschlagen. Ich habe mal in einer Stadt gepredigt, da bin ich nach Hause gefahren, da haben sie mir die Radmuttern aufgemacht. Da bin ich von der Autobahn runtergefahren und konnte mit der Hand ganz aufdrehen. Also wisst ihr, mit Jesus unterwegs zu sein, das ist die wichtigste Entscheidung in unserem Leben. Aber so wie unsere Welt funktioniert, ist das nicht so, dass wir dann Freund dieser Welt werden. Und deswegen sagt Jesus, liebt eure Feinde. Und Jesus macht von vornherein klar, wenn ihr mir nachfolgt, dann hat das einen Preis. Und ich weiß, jeder, der jetzt einen Freund mitgebracht hat und du zum ersten Mal, du denkst so, das ist der falsche Sonntag. Aber ich sag dir eins, heute kriegst du alles Kleingedruckte irgendwie von vornherein, okay? Ab jetzt werden alle anderen Sonntage einfacher. In Matthäus Kapitel 5, und ich nenne das mal so das Protokoll Kapitel 5. Das Protokoll Kapitel 5. Da heißt es dann, im Zusammenhang der Feindesliebe, um euch das so nochmal auch aufzuzeigen, in Vers 43 und folgende, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, also das ist die alttestamentliche Form, wie sie gefeiert haben, Schlachtopfer gebracht haben, Gottesdienst gefeiert haben, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Also was Jesus hier schildert, ist so die letzte Möglichkeit und der letzte mögliche Zeitpunkt, dass die Opferung auch unterbrochen wird. Und ich habe diesen Vers vorher noch nie irgendwie gesehen. So selektives Bibellesen nennt man das. Und ich habe, geschweige denn, habe ich darüber mal gepredigt oder mal eine Predigt gehört. So aus der Bergpredigt haben wir immer diesen Klassiker 6,33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, alles andere wird dir zufallen. Ne? Halleluja. So, das sind die Momente, wo wir dann dann die Bergpredigt wiedererkennen. Aber das steht hier ja auch in der Bergpredigt. Und wenn wir uns das mal so vorstellen, wenn Jesus das nicht so metaphorisch gemeint hat, boah, wie krass, wie radikal. Und ich sage das nicht so irgendwie hinein, irgendwie kirchenpolitisch in eure Situation. Ich kenne eure Situation nicht. Offensichtlich scheint es euch gut zu gehen. Aber ich bin ja Land auf und Land ab unterwegs. Und ich muss sagen, ich kenne keine Gemeinde, die sich nicht irgendwie hat spalten lassen. Und ich bin in einer koreanischen Gemeinde aufgewachsen. Bis zu meinem 19. Lebensjahr war ich in einer koreanischen Kirche. Wisst ihr, ich habe dort Zustände erlebt, die sind wahrscheinlich auch ähnlich wie woanders, aber ich habe wirklich Mitgliederversammlungen erlebt, da sind die mit Fäusten aufeinander gegangen. Und es gibt ja so viele Dinge, da geht es mir gar nicht so darum, da jetzt irgendwie, wer hat die schlimmste Geschichte und so, sondern ich will nur mal so aufzeigen, wie viel Probleme wir haben, Konflikte wir haben. Aber wie wir in einer globalisierten Welt heutzutage leben, wo ja auch nach außen hin wir es präsentieren müssen mit Social Media und so, dass wir die Kirche so wirklich wie geleckt so ins Glänzen bringen, als wäre das die Braut. Aber die Zustände in der Kirche, ich würde sogar behaupten, auch der Zustand der Pastoren, und der Zustand von Gemeinden, dass das definitiv ausbaufähig ist. Um das mal freundlich auszudrücken. Das glaube ich in der Tat. Und Jesus ist darüber sehr, sehr klar. Er sagt, dass wenn wir Groll gegen jemanden haben, dann ist ihm eigentlich lieber, dass wir so eine Art von Gottesdienst und hier geht es ja nicht um Formen, aber dass das der eigentliche Gottesdienst ist, wo er wohlgefallen hat, als die Formen, die wir hier haben und die Liturgie, die wir hier feiern. Und ich bin ein Freund davon, dass wir die Versammlungen nicht missen, nach Hebräerbrief. Gott lebt im Lobpreis seines Volkes. Wir sind die Braut. Das lässt sich alles nicht irgendwie wegwischen, und gleichzeitig aber fordert er uns heraus, integer in unserem Leben unterwegs zu sein, wo wir vor Gott stehen und uns rechtfertigen müssen. Ob wir nur the show must go on gelebt haben oder ob wir diesen wohlgefälligen Gottesdienst leben. Und nach Römer Kapitel 2 hat Paulus in diese Kerbe geschlagen: Legt eure Leiber da als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Dies sei euer wohlgefälliger Gottesdienst. Das bedeutet, wenn wir unterwegs sind und glauben, ja, Hauptsache meine Beziehung zu Gott ist im Reinen und gut, dann ist alles gut. Hört sich total fromm und richtig an und korrekt an, aber nach dem Maßstab Jesu sagt er, nein, 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 bring erstmal horizontal deine Beziehung in Ordnung, denn das ist mindestens genauso wichtig wie vertikal die Beziehung auch zu Gott. Und wenn du sagst, Jimmy, das gefällt mir nicht, was du predigst, so, das kann ja sein, so, aber ich rezitiere ja nur Jesus. Ja? Also wenn du sauer auf mich bist, sei sauer auf Jesus. Und alttestamentlich stimmt das natürlich eins zu eins überein, der auch schon oft zitiert wurde: Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, 1. Samuel 15. Und ich weiß, wir in der westlichen Welt, wir leben so gut mit Schlachtopfern. Und wir haben diese Schlachtopfer in Perfektion, haben wir das wirklich ausgearbeitet. Und ich stehe ja nicht hier und sage so, ja, die blöden Christen. Ich bin da ja mittendrin. Ich bin ja ein Teil des Systems. Ich stehe ja mit Mikrofon vorne und fülle das auch irgendwie, personifiziere das und fülle das natürlich charismatisch dann auch aus. Wisst ihr so, ich bin ja auch Teil des Systems. Aber ich glaube, wir sind alle dazu aufgefordert, auch nochmal zurück zum Original zu kommen, zu den Worten, die Jesus uns gegeben hat. Und ja, Schlachtopfer haben ihren Platz. Gottesdienste haben ihren Platz. Sie dürfen gut sein, sie dürfen exzellent sein. Ich liebe es, wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir Jesus unser Bestes geben. All das sage ich doch ja und Amen dazu. Und Jesus sagt hier in Vers, in unserem Protokoll, Kapitel 5, in Vers 38, das könnt ihr ja alles nochmal nachlesen, Kapitel 5, 6 und 7 ist die Bergpredigt im Matthäus-Evangelium. Ihr habt gehört, ich aber sage euch, hatten wir gestern, ich überspringe das mal. Aber dann geht es dort weiter, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Finde ich total logisch, das Alte Testament. Ja, ist so voll mein Gerechtigkeitssinn. Ich aber sage euch, und jetzt kommt Jesus, und die Stimmung am Berg ist schon so richtig im Keller, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Werden wir gleich nochmal was zu sagen. Werde ich gleich nochmal was zu sagen. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Also hier könnte man auch sagen, tun nicht auch die Sünder dasselbe? Der Zöllner ist nur schlimmer als der Sünder in der Zeit damals. Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Also in anderen Worten, die Extrameile, die steht hier eindeutig unter dem Thema der Feindesliebe. Tu einen Dienst in der Gemeinde. Füll eine Lücke in der Gemeinde. Tu das, wirklich. Priorisiere und so, mach das. Aber ich glaube, du brauchst dafür nicht diesen Bibelvers der Extrameile. Denn der Vers der Extrameile steht im Zusammenhang, mehr zu tun und zwar mehr zu lieben. Und wen zu lieben? Unsere Feinde. Die Extrameile, von der Jesus spricht, meint mehr zu lieben. So weit jetzt erstmal vom Anspruch. Ne? Du denkst ja wahrscheinlich, Jimmy, wie endest du die Predigt? Frage ich mich gerade auch. Aber weißt du, das ist ja der Anspruch. Und der Anspruch Jesu, der lässt sich nicht wegdiskutieren. Stichwort Dekonstruktion, hatten wir gestern mit der Jugend. Dieser Anspruch, der steht. Aber nur weil unser Eins diesen Anspruch nicht erfüllt, heißt es doch lange nicht, dass wir diesen Anspruch reduzieren auf mein Niveau. Und das tun wir sehr gerne heutzutage. Dass wir uns das so zusammenbasteln nach meinem Lebensstil. Und das ist gefährlich. Synkretismus, eine Vermischung von Religion, wo wir uns nur aussuchen, was uns gefällt. Und das ist ja tatsächlich nicht irgendwas Kleingeschriebenes, das hat ja Jesus vorne rangestellt in seiner Bergpredigt, in seiner ersten großartigen Predigt hatte er es vorne rangestellt. Und ich werde diesem Anspruch nicht gerecht. Wenn ich ehrlich bin, liebe ich nur die, die mich lieben. Ich liebe nur meine Freunde, meine Buddies, meine Familie. Wenn mich jemand anruft, den ich nicht mag, dann kann das schon mal passieren, dass ich nicht rangehe. Ist das Liebe? Naja, sag du es mir. Und wenn mir jemand schräg kommt, ja, wie soll ich diesen Satz beenden? Naja, dann weiß ich mich zu wehren. Ich meine, dieser bekannte Vers, auch wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem halt auch die linke, steht leider auch im Zusammenhang der Bergpredigt, auch Protokoll 5 steht auch drin. Also wir kommen nicht dran vorbei. Wir kommen nicht dran vorbei. Und wisst ihr, was das für ein Feind ist, der dich auf deine rechte Backe schlägt? Ich meine, wenn wir an Verfolgung denken, das ist übrigens die letzte Glückseligpreisung, dann auch in Kapitel 5 glückselig die Verfolgten und Verschmähten. Aber wisst ihr, was das für eine Art von Verfolgung ist? Wir denken Verfolgung immer ja gleich an den Open Doors Verfolgungsindex. Aber die Verfolgung, die die Juden hier erlebt haben, ist eine ganz andere und die kommt unserer westlichen Welt näher. Die hatten nämlich damit eine Verfolgung zu tun, dass sie nämlich benachteiligt wurden, dass über sie lustig gemacht worden sind, dass sie Hohn und Spott erfahren haben. Denn wenn du vor mir stehst und ich dich schlage, dann schlage ich dich, um dich körperlich zu verletzen, eigentlich nicht auf deine rechte Backe, oder? Das habe ich nicht aus der asiatischen Kampfkunst, sondern das ist einfach rein logisch, okay? Wenn ich dich mit rechts schlage, dann ist das deine linke Backe. Aber weißt du, warum es hier heißt, deine rechte Backe? Weil die nämlich die rechte Rückhand nehmen und dich nämlich auf deine rechte Backe schlagen. Und das tust du nicht, um jemanden körperlich zu verletzen, sondern jemanden zu schikanieren. Und damals im jüdischen Gesetz gab es auch eine rechtliche Strafe drauf. Und ich glaube, wir leben in einem Land, wo wir als Christen, wo wir entschieden als Christen auch Benachteiligung erleben. Nicht nur, aber auch. Es ist gerade so ein Kampf der Giganten, habe ich so einen Eindruck, gerade in den USA mit Republikanern, Demokraten und so weiter. Will ich gar nicht reingehen, aber ich erlebe das Hohn und Spott und Schikane und so und all das. Ich glaube, dass das sehr mit dem übereinstimmt wie in der damaligen Zeit. Ein römischer Soldat zu jener Zeit hatte jederzeit das Recht, jemanden aus der Bevölkerung eben zu der von Jesus genannten Meile, Extrameile eben zu zwingen. Die durften hingehen und sagen, okay, geh eine Meile und trag mein Gepäck. Das ist der direkte Zusammenhang des Bibelverses. Und Jesus sagt, diskutier es gar nicht weg, sondern geh nicht nur eine, sondern geh die Extrameile. Feindesliebe. Und das sehen wir dann auch am Ende des Evangeliums in Kapitel 27. Die Szene, die ist uns bekannt. Als sie aber hinauszogen, trafen sie einen Mann von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er sein Kreuz trug. Das war in ihrer Kultur verankert. Und wenn ich ehrlich bin, hinke ich diesem Anspruch der Extrameile sowas von hinterher. Und sowieso, ich bete ja eigentlich, dass Gott meine Feinde zerstört, oder? Also ist es nicht nur so, dass ich es unterlasse, sondern ich mache eigentlich das Gegenteil. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Abendmahlszene. War das letztes Jahr da im Sommer in Paris, wo sie das Christentum und Jesus und das Abendmahl verspottet haben? Könnt ihr euch erinnern? Ich weiß noch, in den sozialen Medien, es hat mich auch getroffen. Es hat mich auch getroffen. Es hat mich auch gestört. Aber wir sind dann alle mit irgendwie Galater 5 gekommen, wo dann zitiert wurde, irgendjemand hat das reingeschrieben und alle haben Copy-Paste gemacht. So, das, was ihr sehen, was ihr sät, das werdet ihr auch ernten. So nach dem Motto, das ist, was ihr jetzt seht, so herzlich willkommen in der Hölle. Highway to Hell. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Dass dieser Vers im Galaterbrief an die Christen geschrieben wurde. Und im Zusammenhang des Frucht des Geistes steht, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Das bedeutet, an die Gemeinde ist gewarnt worden, was ihr sät, das werdet ihr ernten. Und nicht für diese verlorene Welt da draußen, die Jesus nicht kennen. Da kenne ich so eher so Bibelverse von wegen, Gott verpasst nicht seine Wiederkunft, sondern er verzögert sie, damit alle Menschen gerettet werden. Jesus' Sicht über diese Welt und über die Feinde ist definitiv eine andere Sicht, wie wir sie haben und vor allem, wie wir sie fühlen. Und doch aber ist das der Anspruch, der Maßstab, den Jesus am Anfang seines Dienstes an seine Jesus-Nachfolger gesetzt hat. Und ich weiß, wie es ist, in dieser Welt irgendwie mit Gerechtigkeit, mit Wahrheit, mit Fake News und all das auch umzugehen. Und ich liebe es auch, in Diskussionen irgendwie Recht zu haben. Kennst du das nach einem Streit, der dann vorbei ist und du dann gegangen bist, noch sauer bist und dann noch irgendwie denkst, boah, das hätte ich jetzt noch sagen können? Den hätte ich jetzt noch reindrücken können. Menschen so in Grund und Boden zu diskutieren, das ist so tatsächlich eine wahre Geschichte von einem Pastor, der in einem Biologieunterricht eingeladen wurde, hatte sich perfekt darauf vorbereitet, konnte Schöpfung und Evolution super eloquent auseinandernehmen und auseinanderdividieren und erklären und die Evolutionstheorie sowas von Grund und Boden diskutieren. dass dann am Ende des Unterrichts dann jemand auf ihn zukam, ein Schüler. Und verbittert war er noch am Diskutieren. Aber der Pastor hatte alle Antworten auf die Fragen. Und er hat das alles runterdiskutiert, sodass der Schüler verbittert gegangen ist. Und als der Schüler dann weggegangen ist von dieser Diskussion, sah der Pastor, dass der Schüler sein Bein so nachgezogen hat. Er war so ein Krüppel, hatte eine körperliche Behinderung. Und da sprach Gott zu ihm und sagte ihm, die Diskussion hast du gewonnen, aber das Herz hast du verloren. Das bedeutet, der Anspruch der Feindesliebe, immer irgendwie an diesem Punkt zu gewinnen oder eben nicht, ich glaube, da sind wir herausgefordert, eine neue Sicht darüber zu bekommen. Am Ende der Zeit heißt es, die Liebe wird erkalten. In der 5. großartigen Predigt vom Matthäus-Evangelium, die Liebe wird erkalten. Und so glaube ich, ist Liebe, auch die Feindesliebe, das Erkennungsmerkmal für uns Christen. Für uns jungen Leute habe ich mir aufgeschrieben, das ist der Signature-Move. Ja, das ist unser Signature-Move. Die Liebe zu den Feinden. Das ist unser Erkennungsmerkmal. Und ich möchte abschließen, weil vielleicht gehen wir heute hier raus und denken, ich muss meine Feinde lieben, so, da geht kein Weg dran vorbei. Das hat Jimmy hier so ausgelegt. Das müssen wir jetzt so leben. Aber ich möchte doch, das wäre total ehrenhaft, wenn du mit dieser Herzenseinstellung rausgehst. Aber wir wissen, da muss uns nur jemand bei der nächsten Kreuzung die Vorfahrt nehmen und ich springe da schon wieder voller Wut da im Dreieck. Aber schaut mal hier, das ist so unser Aufruf für uns heute. Kapitel 5, Vers 43. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das ist, was ihr gehört habt. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für sie. Wisst ihr, das ist einfach eine göttliche Dimension. Ich glaube, dass dieser Anspruch so hoch ist, dass wir dem nicht gerecht werden. Aber was wir tun können, ist beten. Wir können diesem Aufruf folgen und sagen, ich fange an, für meine Feinde zu beten. Für mein Umfeld zu beten, für meinen Nachbarn zu beten. Und während des Lobpreises habe ich mir ein paar Sachen hier nochmal aufgeschrieben, weil ich glaube, dass einfach hier nochmal so ein Akzent gesetzt werden soll des Gebets. Ich nenne das Pray First, Act Second. Habe es irgendwie versucht, Deutsch zu machen, ging nicht. Aber so, bete zuerst und dann handle. Weil wir das genau oft umgekehrt machen. Wir handeln erst und denken, oh Gott, ne? Was habe ich getan? Und dann kommen wir ins Gebet. Gebet so als Feuerlöscher. Aber wie wäre es, wenn wir erst beten und dann handeln? Dann reden, dann die E-Mail abschicken. Pray first, act second. Und ich habe mir jetzt noch während des Lobpreises nochmal aufgeschrieben, Männer, betet für eure Ehen. Betet für eure Ehen. Und ich will damit nicht implizieren, dass deine Frau dein Feind ist. Bis die Ehe halt zu Ende ist. Betet für eure Ehen. Liebe Mütter, betet für eure Kinder. Liebt eure Feinde und betet für sie. Betet für eure Kinder. Großeltern, betet für eure Enkel. Gemeinde, betet für eure Pastoren. Betet für eure Pastoren und eure Leiter. Und an uns alle, betet für eure Feinde. Betet für sie. Und von hier aus darf ich auch meine Grenze als Prediger auch einfach sehen und sagen, okay, lass uns das, dein Wort für sich sprechen, auslegen. Lass uns aber an diesem Punkt einfach glauben, dass Gott sein Werk in uns tut. Der Überbitten und Erdenken über unseren guten Willen hinaus es in uns vollbringt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und wisst ihr, dieses Gebet, das Jesus hier sagt, ist nicht so irgendwie standardreligiös. Wisst ihr, nachdem er diese Predigt mittendrin ja auch ist, diese Predigt geht ja bis Kapitel 7. Aber wisst ihr, was in Kapitel 5, nach Kapitel 5 passiert? Dieses Thema der Feindesliebe, dass wir für unsere Feinde beten sollen, ist nicht nur ein Aufruf, sondern Jesus gibt uns das Gebet in Kapitel 6, das Vaterunser. Und es gibt eine Zeile in diesem Vaterunser. Und vergib uns, höre ich schon überall hier. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wollen wir das mal gemeinsam sagen? Und ich weiß nicht, wen du gerade im Herzen hast. Ich kenne dein Leben nicht, ich kenne deine Feinde nicht. Ich möchte nicht leichtfertig über deine Feinde und über deine Situation sprechen. Ich kann dir nur diesen Standard geben, diesen Maßstab geben, den Jesus uns gegeben hat. Lass uns das noch einmal ganz kurz sprechen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wollen wir es nochmal? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot ist heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft.